Freitag 22.
Aha.
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 Begrenzter Einsatz. Wie sich regionale und globale Mächte im Gaza-Krieg positionieren. Krieg in Nahost. Wie der Gazastreifen zum Pulverfass wurde. Bidens Umarmung für Israel doppelbödig. Er spricht Netanyahu in leisen Tönen ins Gewissen. Die arabischen Länder wissen, dass die Hamas das eigentliche Problem ist, doch sie fürchten den Zorn ihrer eigenen Bevölkerung. Mit diesen Schlagzeilen begrüße ich Sie zur heutigen Ausgabe von Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch, zum Thema Krieg in Gaza. Heute zum Schwerpunkt Besuch im Heiligen Land und plötzlich kommen Bomben. Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist der Josef Zwissig, Pfarrer in Buchs und langjähriger Kenner vom Heiligen Land. Josef, schön, dass du Zeit hast heute Abend. Wie bist du persönlich betroffen jetzt von dem Krieg in Gaza?
Ja, ich habe in diesen über 45 Jahren, seitdem ich zum ersten Mal als Theologiestudent im Heiligen Land war, viele Menschen kennengelernt, die in Palästina und Israel leben. Und zu wissen, dass diese Menschen jetzt wieder täglich mit der Angst leben müssen, dass sie von einer Rakete getroffen werden, das beschäftigt mich schon sehr. Und fast noch schlimmer ist, als die Angst ist eigentlich die existenzielle Not von diesen Menschen. Ich habe vor allem Kontakt mit Christen in Palästina und Israel und ein Großteil von ihnen lebt oder hat gelebt vom Tourismus. Jetzt ist der Tourismus für längere Zeit wieder total zusammengebrochen, was für die Menschen natürlich bedeutet, kein Einkommen von der Reserve leben, wenn sie überhaupt solche haben. Oder wirklich Armut, eventuell sogar Hunger.
Aber jetzt bist ja du mit einer Reisegruppe an dem Samstag, wo der Angriff von der Hamas auf Israel stattgefunden hat, selber in Israel gewesen. Wie habt ihr denn das mitbekommen?
Wir sind im Norden gewesen, also in Galiläa, am See Genezareth. Und haben eigentlich dort wahrscheinlich weniger oder ziemlich sicher weniger mitbekommen, als ihr hier über die Nachrichten mitbekommen habt. Es war also so, dass Leute von der Reisegruppe mich informiert haben, weil sie den Kontakt mit den Heimen hatten, wo ich am Anfang gar nicht so realisiert habe, wie die Situation ist. Wir haben eigentlich wirklich nicht so viel davon gemerkt. Ausser natürlich, wir haben dann so täglich, Tag und Nacht, muss man sagen, Fluglärm gehabt über uns. Und ich habe ja gewusst, dass der ganze Gebiet nicht mehr zugänglich war für Zivilluftfahrt. Das ist gerade gesperrt worden. Und darum ist es eigentlich klar gewesen, es sind alles Kriegsflugzeuge, die über uns geflogen sind. Tag und Nacht und so in der Ferne hat man es etwa gehört, gerollen. Wenn sie ihre Bomben abgelassen haben.
Und wie sind die Reaktionen bei der Reisegruppe? Ist Angst aufgekommen oder wie habt ihr das diskutiert?
Es war schon eine Angst da gewesen. Aber ich würde jetzt mal sagen, bei einem kleineren Teil der Gruppe. Der grössere Teil der Gruppe hat, weil wir eben nicht so viel effektiv gemerkt haben davon, haben eigentlich relativ gelassen reagiert. Es hat sogar Leute gegeben, die gefunden haben, ja, jetzt machen wir doch die Reise fertig. Und es ist ja nicht so schlimm, wir merken ja eigentlich hier nicht so viel davon. Aber es ist dann schon zunehmend, wenn man wo dann auch in den Norden nicht mehr so sicher war, was geheißen hat, es gäbe jetzt einen Angriff vom Norden her auf Israel von der Hisbollah. Von dort weg ist dann schon ihr die Angst ein bisschen grösser geworden. Mhm.
Und ist es eine Art wie ein Hauptthema geworden?
Ja, nicht einmal. Ich habe jeden Tag mindestens einmal am Abend, einmal, glaube ich, zweimal und sonst eigentlich am Abend immer eine Runde gemacht, wo wir alle zusammengekommen sind und ich habe informiert, was ich gewusst habe. Ich bin eigentlich fast ständig im Kontakt gewesen mit dem Vertreter vom Botschafter von der Schweiz. Der hat mir auch seine Natelnummer gegeben und ich durfte ihm wirklich zu jeder Zeit anleiten. Ich war auch in Verbindung mit dem Reisebüro. Und wir haben dann auch die Botschaft, haben wir dann auch direkten Kontakt angegeben mit dem EDA in Bern. Mhm. Also von dem her habe ich direkte, wichtige Informationen bekommen, die ich dann auch weitergeben konnte und auch dann schon meistens auch dazu beitragen, dass es ein bisschen Beruhigung gegeben hat. Es ist mehr ein schwierig gewesen, weil die Gruppe ist dann ein bisschen unterschiedlich, hat ein bisschen unterschiedlich reagiert. Und die einfach zusammenzuhalten, ist noch ein eine Herausforderung gewesen. Aber es ist relativ gut gegangen. Also wir haben wirklich nie Panik gehabt. Ich habe mit einzelnen Leuten Gespräche gehabt, die schon Angst hatten und probiert, ihre Ängste aufzunehmen und soweit sie es kennen, auch Fragen beantworten.
Wenn du jetzt mit einem Botschaftsvertreter redest, um was muss ich mir vorstellen? Was haben die dort besprochen?
Ich habe ihn jeweils gefragt, wie die Situation im Moment ist, wenn die Botschaft das beurteilt, wo vor allem Gefahren sind, was wir auf keinen Fall dürfen machen und was wir können machen, was einfach nur möglich ist in dieser Situation. Und da sind wir natürlich länger sind wir ein bisschen eingeschränkt gewesen, nicht jetzt unbedingt wegen der Gefahren selber, aber es sind alle Institutionen, wo jüdisch sind, sind dann plötzlich geschlossen gewesen vom Samstag weg schon. Am Samstag haben wir ja nicht damit gerechnet, dass sie offen haben, weil es Sabbat
ist.
Aber am Sonntag, wo dem Sonntag alles zu war, sogar, sag jetzt mal, Beizen sind zu gewesen, Tiberias, bis auf eine einzige, die wir noch gefunden haben, haben wir schon gemerkt, es wird immer ernster, die Situation.
Ja. Hat es etwas gegeben, das er nicht hätte dürfen machen, das dich völlig überrascht hat?
Was man nicht hätte dürfen unternehmen, oder?
Ja, wo man gesagt hat, das ist zu gefährlich, das darfst du jetzt nicht machen.
Ja, eigentlich schon, dass man nicht auf Jericho gehen soll.
Ja.
Oder das Tote Meer, das wäre noch so eine Idee gewesen, dass man vielleicht könnte noch die schwierigste Situation ausweichen, dass man nicht auf Bethlehem und Jerusalem ging, sondern eher einfach auf Jericho und dann ans Tote Meer. Aber das hat mir der Botschafter oder der Stellvertreter vom Botschafter davon abgeraten.
Mhm. Welche Fragen haben denn die Leute in der Reisegruppe gehabt?
Ja, wie kommen wir wieder weg? Oder was macht das Reisebüro für uns? Oder gibt es eine Möglichkeit, dass wir früher heimfliegen können? Oder sind wir denn hier in Gefahr?
Ja.
Oder, ja, natürlich ganz klar, wie schwierig ist die Situation oder was ist jetzt genau passiert? Aber das habe ich ja zum Teil auch nicht gewusst.
Ja, ja. Das ist ja noch spannend, wenn du das selber auch nicht inhaltlich weißt. Was hast du den Eindruck, was hat am meisten beruhigend gewirkt, wenn du jetzt zurückschaust?
Dass ich selber nicht die Ruhe verloren habe. Ich glaube, das war das, was den Leuten auch Eindruck gemacht hat. Ich weiss auch nicht warum, aber ich habe wirklich geschenkt bekommen, eine Ruhe zu behalten. Bis auf ganz wenige Situationen, wirklich ganz wenige, habe ich das kennen. Und ich glaube, es hat mich auch einfach bestärkt, dass so viele Leute daran gedacht haben. Und ich habe x Mail bekommen, SMS, WhatsApp, wo die Leute mir geschrieben haben, sie denken an mich und sie die Kerzen anzünden für uns, sie beten für uns. Das ist einfach eine ganz gute Stärke
gewesen. Ja.
Ja, das hat mir wirklich eine gewisse Ruhe gegeben. Und ich habe mir auch immer gesagt, es bringt gar nichts, wenn wir jetzt nervös werden und ausrufen und irgendwo Trübsal blasen. Es macht die Situation kein bisschen besser. Wir müssen einfach Geduld haben. Das ist Schwierigste gewesen.
Jetzt ist es so, in diesen Reisen hast du einen Chauffeur, du hast Führer, die vor Ort sind. Wie haben die reagiert?
Also, der Führer hat am Anfang eher beschwichtigend reagiert. Er hat natürlich die Situation schon einige Mal erlebt gehabt, dass er Reisen nicht gerade abbrechen, aber wahrscheinlich anderen Orten durch, Gruppen an einem anderen Ort durchführen, als er planen konnte. Das hat er wahrscheinlich schon einige Mal erlebt. Und dann hat er gesagt, ja, wir kennen das, wir haben das schon x-mal erlebt, jetzt wird einfach drauf losgeschossen, auf allen Seiten oder auf beiden Seiten und Krieg geführt. Aber er hat irgendwie auch nicht so eingeschätzt. Wir haben dann gleich mal gemerkt, dass er dann auch selber gemerkt hat, es ist ernster, als bisher vielleicht das war. Also, weil das Attentat ist so brutal gewesen, dass wir, wenn wir es eigentlich noch nie in der letzten Zeit so gehört haben, und der Einsatz von Israel, wo wir dann gleich mal gemerkt haben, der ist so krass gewesen, dass wir, ja, die haben ja wirklich alles eingesetzt. Wir haben dann selber auch gehört davon, wie viele junge Leute das eingezogen worden sind. Wir haben auch mit Leuten können reden in Tiberias, wo jemand gesagt hat, ihr Sohn sei jetzt in den Krieg gegangen und sie haben auch sehr Angst. Wenn wir auch Angst haben, als wir wieder heimkommen, so haben sie Angst um ihren Sohn.
Ja.
Und es sind einfach keine jungen Leute mehr gewesen. Mit weit und breit keine jungen Leute mehr gesehen, die sind alle in den Krieg gezogen worden.
Und das ist auch die Sprache, also die Leute von dort selber haben auch von Krieg angefangen. Also nicht einfach als.
Ja.
Also, es war auch das Wort Krieg, das sie dann
berührt haben. Schon.
Ja.
Also auf beiden Seiten. Wir haben ja einen palästinensischen Guide gehabt, also einen Christ aus Bethlehem. Und der Fahrer war auch ein Christ gewesen, ein Melkit aus Nazareth. Und die beiden haben natürlich auch dann irgendwann einmal von Krieg geredet. Und der Fahrer ist dann schneller beunruhigt gewesen.
Aha.
Er hat mir dann, ich glaube, am Sonntag schon gesagt, nachdem das am Samstag war, das Attentat, hat er mir am Sonntag gesagt, er ging jetzt heim und nehme alles mit, was er brauche, dass er uns schnellstmöglich können auf den Flugplatz bringen oder irgendwo hinbringen, dass wir aus dem Land kommen. Also er ging nicht mehr heim übernachten.
Ja.
Er nahm alles mit. Und am Montag hat er mich sogar mal hat er mir telefoniert aufs Zimmer, Montag Nachmittag, später Nachmittag, wo wir wieder daheim waren, im Berg der Seligpreisungen, und hat mir gesagt, ich soll sofort ab, ob ich sofort zu ihm könnte kommen. Und da hat er mir gesagt, er habe Angst um uns.
Ja.
Wir sollen schauen, dass wir aus dem Land können, über Jordanien. Und er führt uns auch, soweit er es erkennt, hat das vielleicht wahrscheinlich schon gewusst, dass er nicht selber durchfahren kann, aber bis zur Grenze.
Ja. Und das hätte ich nicht, das hätte dir keine Angst gemacht, dass er das gesagt hat, oder wie reagierst du auf das?
Nein, auch dort hatte ich nicht Angst gehabt. Ich bin dann eigentlich zuversichtlich gewesen, dass wir jetzt den richtigen Weg wählen, wenn wir einfach gehen.
Ja.
Dass wir nicht, ja, dass auch niemand enttäuscht wird sein, wenn wir jetzt halt nicht bleiben bis am Sonntag. Ich konnte dann auch der Gruppe können sagen, auch der Chauffeur, der jetzt hier lebt und das schon viele schwierige Situationen erlebt hat, sagt, es ist besser, wenn ihr geht.
Ja.
Er hat mir sogar gesagt, meine Kinder haben mir heute angeleitet und haben mir gesagt, Papi, komm heim.
Ja.
Und das hat für ihn so tönt wie noch nie. Dass einfach seine Kinder auch Angst hatten.
Hast du etwas gesehen, was das bedeutet hat für die palästinensische Bevölkerung in Israel? Weißt du, die dort arbeiten? Also die Auswirkungen, wie ist es für die zum Arbeiten jetzt in dieser Situation?
Also, jetzt einfach gerade beim Chauffeur zu bleiben. Er hat dann gesagt, ich tue nicht an Grenzen. Ich will, dass ihr sicher seid. Für mich bedeutet das aber einen riesen Verlust. Denn von heute an kann ich nicht mehr verdienen. Wir sind wahrscheinlich die letzte Gruppe, die ich jetzt führe. Und er weiß noch nicht, wenn er das mich mit der Familie.
Also das heisst, der Tourismus ist eine sehr wichtige Einkommensquelle für die palästinensische Bevölkerung.
Also vor allem auch für die christlich-palästinensische Bevölkerung.
Aber dort gibt es ja auch Unterschiede. Also, dass man nicht alles in die gleiche
Kiste reinpackt. Palästinenser sind ein grosser Teil Muslime, aber es gibt eine Minderheit von Christen, die noch geblieben sind. Es sind in den letzten Jahren sehr viele Christen ausgewandert aus Palästina, Israel. Und ein Teil davon sind ja auch israelische Bürger. Nicht alle, aber es gibt, je nachdem, wo sie daheim sind, sind sie auch Bürger, haben einen Pass, einen israelischen Pass. Und das macht die Situation ein bisschen schwierig. Wenn wir einfach so von den Palästinensern reden, denken wir immer an die, ja, vielleicht sogar an Hamas oder Hamas-Anhänger. Das sind lange nicht alle Palästinenser. Muslime, es hat eben einige Christen unter den Palästinensern.
Jetzt ist ja der Konflikt ja schon sehr, also sehr, sehr alt und du gehst schon sehr lang immer auf Israel oder ins Heilige Land. Wie ist der Konflikt ein Teil von deiner, sag jetzt mal, Reiseplanung, Reiseinhalt?
Plan ich schon nicht. Also in dem Sinn vielleicht Planung, dass ich das auch schon erlebt habe, dass es Konflikte eskaliert sind. Ich war mal in Jerusalem, aber hier nicht mit einer Gruppe, die es wirklich in der Stadt Jerusalem geschossen haben und Kinder Steine gerührt haben auf Militär. Das habe ich auch schon erlebt. Aber einplanen tue ich das lieber nicht. Aber dem habe ich ein bisschen schlechtes Gefühl gehabt, als ich gegangen bin. Aber eigentlich nicht. Nicht an das denkt, was jetzt passiert ist, überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, es gäbe wahrscheinlich Probleme mit diesen Demonstrationen, dass man vielen Orten gar nicht durch kann, weil die Strassen blockiert sind. Das habe ich eher gerechnet.
Und die politische Situation, ist die auf vergangenen Reisen jeweils auch ein Thema bei euch oder ein Thema gewesen?
Ich tue das immer in den Vorinformationen neu ansprechen. Und zusammen mit dem Vertreter vom Reisebüro. Wir haben den Terra Sancta Tours jetzt eigentlich immer als Reisebüro. Und der Leiter von dem Reisebüro kommt eigentlich fast immer, oder wenn es ihm irgendwie geht, kommt er auch an die Vorbesprechungen, bevor wir gehen auf die Reise. Und ich habe das in den letzten Jahren, in den letzten Reisen, die ich gemacht habe, eingeplant, dass wir am Anfang, wenn möglich am ersten Abend oder in den ersten Tagen, gerade ein Gespräch hatte mit einem Botschafter oder mit einer Stellvertretung vom Botschafter. Und das war recht gut gewesen. Jetzt das letzte Mal schon und auch dermal wieder hat es einfach eine gewisse Sicherheit gegeben und eine Beruhigung. Wobei dermal der Vertreter vom Botschafter auch die Situation völlig falsch einkalkuliert hat oder eingeschätzt hat, wie wir alle.
Ja.
Ich habe niemand damit gerechnet.
Jetzt gehst du eben schon 40 Jahre oder länger. 45 Jahre. Wenn du jetzt die Zeitspanne anschaust, was hat sich verändert in dieser Zeit? Für dich am meisten?
Für mich persönlich hat sich am meisten geändert, dass meine Hoffnung auf Frieden schwächer geworden ist. Muss ich leider zugeben. Ich habe am Anfang immer, wenn ich wieder heimgekommen bin, gesagt, es gibt so viel positive Aufbruch auf beiden Seiten. Und ich habe immer bewusst Besuch einplanen in meine Reise, wo wir solche Beispiele haben können erleben, wie ein ehemaliger Kibbutz, wo jüdische und arabische Studenten miteinander studieren, wo jetzt aber mehr so ein bisschen auf Kunst sich festgelegt haben. Oder eben Institutionen, die zeigen, dass sie wollen, Frieden fördern in dem Land. Und das hat mich immer sehr ermutigt, wenn ich heim bin, aber die Hoffnungen sind in den letzten Jahren immer kleiner geworden. Der Konflikt ist so krass geworden, also der Hass vor allem auf beiden Seiten ist so krass geworden, dass es ohne Versöhnung, ohne Wiedergutmachung fast keine Möglichkeit gibt, zum Frieden zu schliessen.
Und Wie nimmst du den Hass wahr oder an was siehst du das?
In der Bevölkerung, also eigentlich so, wie wir jetzt ins Land gezogen sind, haben wir das wenig gemerkt. Ich nehme das eigentlich fast mehr über die Medien wahr. Mhm. Wenn man dann so direkt Bilder sieht, auf beiden Seiten, das ist einfach, ja, schon nur die Gesichter sprechen, ja.
Ja, und wie was hörst du raus, wenn du jetzt mit den Leuten selber redest, also wenn du jetzt deine Busfahrer so lässt, vor dem Auge durchgehen, ist das eine ähnliche Entwicklung auch bei den Leuten selber zu beobachten?
Ja, also gerade jetzt die beiden, die ja eben Palästinenser sind, haben natürlich schon gesagt, es hat sich unglaublich viel angestaut in den letzten Jahren. Und sie fühlen sich Bürger zweiter Klasse. Sogar, man hat sogar von Diskriminierung geredet, wo sie erfahren. Und wir haben sogar so einen Fall miterlebt, wo unser Reiseleiter, der 28 Jahre Reiseleiter ist, plötzlich an einem Ort muss zahlen, wo er immer gratis hinein kann. Das ist ja eine Kleinigkeit, aber das einfach, für ihn war das Provokation.
Ja.
Plötzlich hat es geheißen, dein Ausweis gilt hier nicht mehr. Nur noch die israelische.
Also es sind so die kleinen Sachen, die die Leute dann ja. Also in das hineinlesen, hä?
Ja. Und das wird auf beiden Seiten so stattfinden. Das ist eigentlich das Schlimme. Es wird auch nicht so viel oder vielleicht zu wenig gemacht von der Politik her. Also von der Hamas sowieso, aber auch von der israelischen Politik her wird zu wenig gemacht, um den Hass, den gegenseitigen Hass können abzubauen.
Gibt es auch andere Sachen, also wo du jetzt, weißt, wo du beobachtest hast, wo so die kleinen Hürden sind, so wie du das sagst, die dann als Diskriminierung wahrgenommen werden?
Ja, es kommt jetzt nicht gerade das Beispiel in Sinn, aber es sind wahrscheinlich viele kleine Probleme, die entstanden sind, die das einfach immer wieder aufheizen. Mhm.
Kommst du gleichering noch zu Informationen, sei es auf der jüdischen Seite, also auf jüdisch im Sinne von der israelischen Seite, wie auch palästinensischen Seite?
Ich kann natürlich, weil ich vor allem mit Christen zusammen arbeite oder gearbeitet habe auf diesen Reisen, habe ich schon mehr Kontakt mit der palästinensischen Seite. Von der israelischen Seite, ich habe auch schon 2-3 Mal einen israelischen Guide gehabt und da gibt es noch mit einer Frau, die aber auch eigentlich eine Friedensaktivistin ist in Israel. Mit ihr habe ich noch mehr Kontakt ab und zu, aber sonst habe ich schon mehr von der palästinensischen Seite.
Was? Weißt du? Die Religion spielt ja in dieser Diskussion durchaus eine Rolle. Wie schaust du das an? Welche Rolle spielen die Religionen?
Ja, nee. In der Politik wird wahrscheinlich Religion viel missbraucht, um gewisse Sachen rechtfertigen. Aber ich habe einfach auch so gehört, von denen, zum Beispiel von den jüdische Seite von diesen Partien, von Rechtsparteien, sind lange nicht alle religiös. Obwohl sie sich als religiöse Partien ausgeben. Also von den Mitgliedern natürlich.
Ja, ja.
Man sagt, es gibt, ich weiß nicht, kann ich nicht nachprüfen, aber es gibt 5-10%, die wirklich religiös sind. Mhm. Von der anderen Seite, der muslimischen Seite, kann ich es auch nicht sagen. Ich kann es von der christlichen Seite sagen und da erlebe ich schon bei vielen Christen wirklich ein gutes Fundament. Die haben da ihren Halt in der Religion. Und Christen, darf man wirklich sagen, versuchen da irgendwo eine neutrale Haltung einzunehmen. Oder auch, sage ich jetzt sogar, sie probieren, wo sie können, den Frieden zu fördern und nicht anzuheizen. Ja, ja.
Wie ist es, wenn du mit den Leuten, die du zusammen bist, über den Krieg redest oder über die politische Situation? Wie schwierig ist das?
Es ist immer schwierig, Stellung zu nehmen. Es ist auch jetzt für mich schwierig, Stellung zu nehmen, ich bin ja kein Nahost-Experte und Politik weiß ich nur vieles nur über die Medien. Ich bin dem Land als Begleiter unterwegs gsi, zum vor allem in der Reisegruppe religiöse Impulse mitzugeben. Und wir haben den Gottesdienst gefeiert an verschiedensten Orten. Wir machen kleine Betrachtungen, Bibel lesen und so. Und von dem her kann ich jetzt nicht sagen, ich könnte jetzt da Kompetenzstellung nehmen.
Ja, ja. Aber was würdest du sagen, wie reden wir eigentlich am besten über den Konflikt, über den Krieg? Auf was müssen wir achten?
Wir müssen Nachrichten kritisch hinterfragen. Man kann heute so vieles manipulieren. Das haben wir jetzt in dieser Eskalation wieder gesehen. Man weiss lange nicht immer, ob das stimmt, was die Nachrichten überliefern. Und sehr oft hören wir ja, auf der palästinensischen Seite wird das gesagt und die jüdische Seite sagt das. Wir können es gar nicht so genau beurteilen. Nicht einmal, wenn wir Bilder sehen, ob die noch wahr sind oder nicht.
Und wie machst du das, wo jetzt das Land gut kennt, wo Leute kennt, wie machst du das für dich, zum Beispiel mit einer Meldung, die kommt?
Ich nehme sie mal entgegen, aber ich bin in sehr vielen Meldungen kritisch gegenüber. Ich frage mich dann schon, stimmt euch das? Und im Grunde genommen, ich probiere einfach, diesen Menschen das Beste zu wünschen.
Hast du ein Beispiel, wo dir das jetzt gerade letzte aufgefallen ist, wo das Kritische durchgeschlagen hat?
Ja, da wo das Spital bombardiert worden ist, haben ja Hamas darauf reagiert, das war ein israelischer Angriff gewesen. Und Israel hat gesagt, wir haben mit dem nichts zu tun. Das war eine fehlgeleitete Rakete von der Hamas gewesen. Das ist so schwierig. Man weiß wirklich nicht, was stimmt jetzt.
Und bist du Wahrheit ein Stück näher gekommen? Oder ist es bis...
Ich habe zwar letztens eine Sendung gesehen, wo jemand das jetzt, glaube ich, so ein bisschen im Detail untersucht hat, was es überhaupt ist. Aber nein, ich bin eigentlich noch nicht viel näher. Ich probiere das auszuhalten. Einfach der Konflikt ist da. Und ich probiere nicht einfach nur schwarz-weiß, da sind die Bösen, da sind die Guten, zu sagen, oder? Dass ich, ja.
Ja, ich sehe, es gibt gerade noch eine Frage im Chat, die mag gerade noch rein, nachher ist dann gleich unsere Zeit um. Der Jonas fragt, gibt es auch Meldungen von israelischer Seite, wo man muss vorsichtig damit umgehen muss? Kennst du da ein Beispiel?
Jetzt zum nächsten Konflikt.
Ja, oder auch sonst vielleicht. Das ist relativ offen formuliert.
Ja. Ich muss jetzt gerade studieren, mir gerade ein Beispiel in Sinn kommt. Ich bin auch den israelischen Meldungen gegenüber kritisch. Weil eben, ich habe gewisse Sachen erlebt. Oder wir sind Menschen besuchen, wo jetzt von den Siedlern zum Beispiel sehr brutal behandelt worden sind. Und wo ich muss sagen, ja, da kann ich nicht einfach ohne Einschränkung sagen, Israel hat ja das Recht, sich zu wehren. Also das haben sie sicher, aber es gibt wirklich ein Aber. Wie? Ja. Krieg ist nicht mehr oder macht die ganze Sache nicht besser als Terror.
Ja. Schau, wir kommen langsam zum Schluss und ich habe die letzte Frage. Was müssen wir im Kopf behalten, wenn wir jetzt den Krieg in Gaza hören, wenn wir Israel, Palästina hören, was müssen wir aus deiner langjährigen Erfahrung, was müssen wir im Kopf behalten?
Das ist eigentlich das, was ich jetzt am Schluss gesagt habe. Kritisch sind die Meldungen auf beide Seiten entgegen, also kritisch die Meldung entgegennehmen und halt probiere diesen Menschen wirklich positive Gedanken zu schicken und nicht an den Hass mittragen und irgendwo sagen, ja, die sind ja wirklich eine Katastrophe und man muss die völlig verurteilen. Der Hass bringt nie eine Verbesserung. Und wenn ich mir noch verstärke, dann wird sicher nie Besseres daraus.
Und noch die allerletzte Frage. Wenn du jetzt jemanden, der Teenager ist, der vieles nicht kennt, müsstest du erklären, und der fragt dich, was passiert eigentlich dort zwischen Palästina und Israel? Was würdest du zur Antwort geben?
Es ist eine... Du musst in der Geschichte zurückschauen. Es ist ein sehr langer Konflikt, der im Grunde genommen schon vor 1948, aber vor allem 1948 ausgelöst worden ist. Und den studieren, bevor man kann irgendwie das verstehen, dass da so ein schlimmer Konflikt da ist, wo sich fast nicht lösen lässt. Man hat irgendwo immer wieder Hoffnungen gehabt. Ich habe selber immer sehr viel Hoffnungen gehabt und muss jetzt wirklich sagen, wie ich schon vorher gesagt habe, es ist ein bisschen, die Hoffnung ist nicht mehr so stark, dass man in den ersten Zeiten Frieden findet.
Gut, danke vielmals, Josef Zwissig, für deine Gedanken. Und wie Lothar im Chat geschrieben hat, ein gutes Schlusswort, alles kritisch hinterfragen. Ich glaube, das nehmen wir uns zu Herzen. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Dir, Josef, für deine Gedanken, die du uns jetzt aus eigener, langjähriger Erfahrung mit auf den Weg gegeben hast. Wir treffen uns bei Radio Einfluss wieder am nächsten Mittwoch, am 8. November, auch wieder vom 6:30 bis am 7. Wir bleiben noch beim Krieg in Gaza. Dort geht es dann auch ein bisschen näher darum, was hat uns die Geschichte gelehrt, wie sind die grösseren Zusammenhänge. Unser Gast ist Marlene Schnieper. Sie ist Journalistin und sie ist langjährige Berichterstatterin aus dem Nahen Osten, die die Situation aus persönlicher Erfahrung kennt. Ich freue mich und ich freue mich auch, wenn Sie wieder dabei sind. Und so ist es, wir haben es gemerkt, viele Fragen sind offen, überall dürfen wir kritisch nachfragen. Es erinnert mich an Sokrates, der mal gesagt hat, wir haben gut diskutiert, die Antworten haben wir nicht alle gefunden, wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Ethik 22.
Aha.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Es ist schon noch eindrücklich, gell, wenn man so... Bist so halb von außen und gleich halb drinnen?
Das ist so, ja.
Mich tut es immer schwierig, welche Wörter brauchen wir, welche Begriffe brauchen wir? Das ist eine Frage, die mich immer beschäftigt. Reden wir jetzt von Juden, reden wir von Israeli, reden wir von Palästinensern? Wie machst du das?
Das ist mir ganz wichtig, wenn wir vom Krieg reden, vor allem, wo jetzt von der jüdischen Seite her stattfindet. Ist es ganz wichtig, dass wir dort nicht einfach von den Judenführerkriegern reden. Wir haben ja erlebt in der letzten Zeit, es ist ja dann in den Medien ein bisschen verschwunden, aber der Botschafter, Stellvertreter hat gesagt, es ist immer noch, jeden Samstag findet bis Hunderttausende gehen auf die Straße, weil sie die Politik von der israelischen Regierung nicht mittragen können. Also es ist nicht das Volk, wo der Krieg will, sage ich jetzt mal so ganz pauschal. Es ist ein Krieg, der von der Regierung geführt wird. Da muss man schon wirklich unterscheiden.
Ja, jetzt sehe ich gerade, der Jonas hat noch die Hand oben. Schauen wir mal, der Jonas kann an sich jetzt, wenn der Jonas reinkommt, kann er direkt fragen.
Ja, versteht man mich?
Ja, ist gut.
Ja. Ich bin mir gerade bei der Begrifflichkeit in den Sinn gekommen. Mir ist aufgefallen, als wir vorhin geschwätzt haben, so über die Erfahrungen der Palästinenser und so. Was ist mit den Bürgerrechten und so? Jetzt geheißen, so, sie fühlen sich diskriminiert oder sie lesen Erfahrungen als Diskriminierung. Das ist ja sehr, sehr, sehr subjektiv, oder? Wie ist denn das? Also kann man das so ein bisschen auch konkreter ausdrücken? Also es gibt ja doch auch irgendwie Härtefaktoren, wo man so etwas kann lesen kann. So eine Gleichberechtigung im Land, oder?
Das ist schon so, eine wirkliche Gleichberechtigung gibt es schon nicht in allen Bereichen. Konkret weiss ich, dass zum Beispiel die palästinensischen Leute, die Staatsbürger sind, nicht die gleichen Möglichkeiten haben an der Uni, zum Beispiel, zum Studieren. Israel begründet das mit dem, dass ihre Jugendlichen Militärdienst leisten und darum an der Uni bevorzugt werden, also weniger müssen zahlen für die Ausbildung oder gar nicht, nein, wahrscheinlich einfach weniger. Und die anderen machen ja keinen Militärdienst. Aber ob das wirklich gerecht ist, das kann ich auch nicht jetzt gerade einfach so beurteilen. Aber es ist einfach, ich nehme es wahr als Unterschied.
Und wenn ich gerade eine Anschlussfrage stelle, also sind die arabischen Bürger, die aber einen Pass haben, die müssen nicht oder dürfen nicht Militärdienst leisten?
Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber normalerweise leisten die keinen Militärdienst. Aber ob sie das dürften, es gibt eine Gruppierung von der arabischen Bevölkerung draußen, die leisten Militärdienst, das weiss ich. Aber ob die anderen das gar nicht dürfen oder einfach nicht machen, das bin ich jetzt ein bisschen überfragt.
Ja, das wäre jetzt spannend, wenn man irgendwie halt so a priori annimmt, die sind halt sowieso nicht auf der Seite vom Staat und man traut ihnen quasi nicht im Militär, ob sie nicht wirklich auf der richtigen Seite kämpfen, ja. Was dort Hintergründe sind. Aber okay, danke vielmals.
Ja. Bitteschön, ja.
Ja, ich denke, die historischen Zusammenhänge, die du angedeutet hast, das werden wir wahrscheinlich sicher auch in einer Woche nochmal ein bisschen anschauen. Oder? Mich dünkt es ja immer spannend, darfst du die politischen Themen, wenn du so als Reisegruppe unterwegs bist, wie weit darfst du die ansprechen, wie weit musst du die auch ansprechen? Das finde ich immer eine spannende Auseinandersetzung.
Ja, also wir haben gemerkt, dass auch Chauffeur und Guide zurückhaltend sind. Der Guide war ein bisschen weniger zurückhaltend gewesen, mit Äußerungen diesbezüglich, aber der Chauffeur war sehr zurückhaltend gewesen. Weil sie wissen, sie müssen mit allen, mit beiden Seiten können auskommen.
Ja.
Und manchmal haben wir wirklich fast ein bisschen den Eindruck, man traut nicht so recht, zeigen, was passiert.
Also das heisst, im Verdeckten ist es zwar vorhanden, oder man weiss, dass es unter der Oberfläche ist, die politische Situation, aber es ist relativ riskant, das anzusprechen.
Ja, das geht mir selber auch so. Ich tue eigentlich probiere möglichst nicht zu politisieren. Aber ich habe es am Anfang schon gesagt, weil ich auch nicht Fachmann bin. Ich bin kein Nahost-Experte. Für mich ist das Land faszinierend mit ihren Menschen, mit ihren Landschaften, mit ihren unterschiedliche Religionen und vor allem, weil es jetzt ganz konkret, weil ich da, lebe da auf dem Boden, wo Jesus gelebt hat.
Ja, ja.
Das macht unglaublich viel aus.
Wobei, der hat eben auch schon politische Probleme gehabt, den ganzen Tag um sich herum, oder?
Nein, das ist so.
Also von dort her ist es mir vielleicht sehr Jesus-ähnlich, wenn man die politischen Probleme hat.
Kann man sich nicht ganz daraus halten, das stimmt schon, es passiert mir sicher auch, dass ich manchmal...
Ja, jetzt weiss ich gar nicht, Jonas, du hast noch mal die Hand aufgehebt, jetzt weiss ich nicht, ob du noch mal eine Frage hast.
Ja, genau, ich habe noch eine kurze Frage. So, wie ist denn so die Stimmung oder so das Leben im Land? Also wenn man so ein bisschen schaut, die Leute, gibt es dann so Freundeskreise, wenn man sieht, Grüppli, die unterwegs sind, sind das primär homogene Grüppli, wo nur Juden und nur Araber miteinander unterwegs sind oder auch irgendwie so Ehepaar, Liebespaar, gibt es da viele gemischte oder sind die Leute in Israel sehr separiert, oder auch wenn man ins Restaurant geht, hocken da Araber und Israelis, also Araber und jüdische Israelis zusammen an einem Tisch. Wie ist das eigentlich so mit diesen beiden Bevölkerungsgruppen? Wie leben die miteinander? Jetzt so im Alltag, ich meine es gar nicht auf politischer Ebene.
Also das ist leider schon so, dass sie sehr wenig miteinander leben. Eben, ich habe erwähnt, in einem ehemaligen Kibbutz haben wir das jetzt probiert. Es gibt einzelne Versuche, wo man das wirklich macht. Aber im Normalfall lebt man aneinander vorbei. Also es gibt, wenn wir jetzt so ansprechen, wenn ich in eine Strassenbeiz hineingehe, dann sitze ich allenfalls mit jüdischer Bevölkerung zusammen, weil es ein jüdisches Restaurant ist, da wird es kaum arabische Gäste haben. Und wenn ich in ein arabisches Restaurant gehe, dann sitze ich mit Touristen und mit der arabischen Bevölkerung zusammen. Das ist schon eigentlich eine Tragik, dass man relativ wenig wirklich im Alltag zusammenlebt.
Und es gibt auch nicht so viele Projekte, oder kennst du Projekte, wo das geht?
Ja, wir sind jetzt im Haus Gnade in Haifa gewesen, und das geht dort nicht immer reibungslos, aber es geht. Die haben lange Zeit haben sie Strafentlassene von beiden Seiten aufgenommen. Mhm. Also Leute, die im Gefängnis waren, als jüdische Angehörige, und weil sie irgendwelche Strafen begangen haben. Und auch politisch Gefangene von der palästinensischen Seite, und die haben die beiden Seiten aufgenommen. Und das ist gegangen.
Ja, ja.
Aber sicher nicht ohne Schwierigkeiten.
Und wie geht es dir jetzt als Schweizer Bürger und engagierter Mensch, wenn du die Trennung wahrnimmst, weißt du, wenn du jetzt dort bist?
Es macht mich natürlich traurig, dass es so ist. Und dass man so irgendwo so machtlos ist.
Ja.
Aber es gibt ganz kleine Versuche, die man kann unterstützen kann, wo man kann vielleicht ein bisschen mithelfen kann. Aber es ist im Großen und Ganzen ist man sehr machtlos.
Ja. Hat es Auswirkungen auf das, was du da machst? Also gibt es, dass du merkst, weil sich dort erlebt hat, das verändert etwas da bei dir?
Ja. Also jetzt, der nächste Krieg hat schon etwas verändert. Ich bin heimgekommen und habe mir im Moment wirklich gesagt, ich glaube, das war das letzte Mal gewesen. Aber ich will es nicht sicher sagen.
Ja.
Aber es hat schon sehr einen starken Dämpfer gegeben, weil so wie jetzt mit einer so einer Macht, wo da jetzt aufeinander losgegangen wird, das wird länger dauern. Dass da wieder irgendwie eine normale Situation kommt und man kann reisen oder ohne Kinder kann reisen oder ohne Gefahren kann reisen, das wird einen Weg länger gehen.
Ja.
In dieser Zeit habe ich ein bisschen Möglichkeit, um nachzudenken, ob ich es je wieder einig mache oder immer.
Jetzt sehe ich, Pia Mattmann at KFN Mail hat die Hand oben.
Ich habe noch eine Frage. Kibbutz. Vor 45, 40, 50 Jahren war ja das der grosse Trend gewesen. Alles hat in den Kibbutz gegangen und aus.
Ja.
Gibt es da viele Kibbutz und hat es Leute von außen, also von Europa, die noch in die Kibbutz gehen? Und dann noch eine Frage am Rande. Mich würde einfach interessieren, wie sind ihr schlussendlich heimgekommen?
Ja, also zu der ersten Frage wegen der Kibbutz. Es gibt immer noch Kibbutz, sind sogar ein grosser Teil Kibbutz sind erhalten, aber sie haben nicht mehr die gleiche Bedeutung, sind nicht mehr gleich organisiert. Wir haben dermal einen wollen besuchen und haben dann nicht mehr gehen können. Das ist eben wegen der jüdischen Organisationen sind alle geschlossen gewesen. Mit dem einen Kibbutz am See Genezareth haben wir wollen Fisch essen. Und den Kibbutz anschauen, und das haben wir bereits müssen abändern, das Programm an dem Tag. Kibbutz haben sicher an Bedeutung verloren. Ob noch viele Leute dort hingehen, das weiß ich jetzt nicht einmal sicher, aber so, von der Schweiz gehöre ich ganz wenig Leute mehr, die in den Kibbutz gehen. Ich glaube, das ist ein bisschen vorbei. Und zur anderen Frage, wir haben dann schlussendlich am Dienstag, ich hatte dann für den Dienstag nochmal ein frisches Programm ausgedacht über die Nacht und am Morgen besprochen mit dem Reiseleiter und mit dem Chauffeur, und wir wollten dann noch eine Wanderung machen durchs Taubental, wo man annimmt, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit Jesus dort regelmässig durchgelaufen ist. Und dort haben wir wir haben dann gar nicht können durchs Tal durchlaufen, weil die haben uns gesagt, es ist geschlossen, wir haben keine Leute, die es überwachen können, die sind alle im Krieg. Und Wir haben aber dort eine wunderschöne Sicht gehabt, noch auf die andere Seite vom See Genezareth. Das war von dem her schön gewesen. Aber mit unter dem und während dieser Besichtigung habe ich eine Mitteilung bekommen, wir können jetzt gehen. Es gäbe eine Möglichkeit, über Jordanien auszureisen. Wir müssen um 2:30 an der Grenze sein. Sie haben uns angegeben, wo. Und nachher werden die Flüge organisiert von Amman aus. Wir haben damals noch nicht einmal gewusst, wohin wir fliegen. Und einfach so geheiss, es gäbe dann, es werden die Flüge organisiert. Wir sind dann an dem Dienstag um 2:30 genau dort und haben eine lange Wartezeit gehabt, bis wir dann endlich durch waren. Weil wir sind natürlich nicht die Einzigen gewesen. Es sind etwa 50 Jahre vor uns gewesen und nach uns noch einige. Und wir sind dann am Abend um 10 Uhr in Amman gewesen und haben noch etwas Nacht bekommen. Die eine Gruppe hat dann am nächsten Morgen, also wir haben dann während dem Tag schon bereits Mitteilungen bekommen, wir haben die Flüge. Die eine, die gute Hälfte von der Gruppe, der Großteil von der Gruppe, 15 von uns, 19, konnten am nächsten Morgen, Mittwochmorgen früh, auf den Flugplatz und sind dann über Genf nach Zürich geflogen. Und ich bin mit dem Rest, mit dem heiligen Rest, mit dem vierten sind wir dann, haben wir einen Flug bekommen, in der Nacht später, über Ankara und Istanbul auf Zürich. Das hat dann noch ein bisschen Zwischenhalt gegeben. Wir haben in Ankara den Anschlussflug verpasst und wir sind dann am Freitag, am Mittag sind wir heimgekommen.
Mal, danke vielmals. Ich glaube, jetzt wird es 20 ab 7. Danke vielmals, Josef, für deine Gedanken. Und es ist schon so, es scheint, dass das heilige Land von unheiligen Konflikten geprägt ist und dass wir wahrscheinlich die Spannung aushalten müssen und probieren, das, was du am Anfang gesagt hast, nämlich, was macht Hoffnung, dass wir wahrscheinlich auch an dem dranbleiben müssen. Und zwar nicht nur, wenn wir an Israel denken und Palästina, sondern wahrscheinlich auch, wenn wir an uns denken und an andere Situationen. In dem Sinne, danke vielmals, Josef.
Bitte, ist gerne.
Meinst du für deine Gedanken? Und ich wünsche
allen. Noch der letzte Gedanke, es hat eigentlich in dem sogenannten Heiligen Land ist nie alles heilig gewesen. Es hat unglaublich viele Konflikte gegeben. Wenn man die Geschichte anschaut, wenn man weiter zurückgeht, als bis zur Zeit von Jesus, da gibt es auch Bücher darüber, über Jerusalem, was da alles gegangen ist in dieser Stadt. Da wundert man sich fast nicht mehr. Also es hat immer Konflikte gegeben und ist immer wieder die heilige Stadt irgendwo geblieben und hat Menschen auch fasziniert und angezogen.
Danke vielmals, Josef. Danke dir. Habt noch einen schönen Abend. Euch auch allen zusammen. Habt einen schönen Abend. Und vielleicht hören wir uns ja und sehen uns das nächste Mal. Es würde mich freuen. Gute Nacht miteinander.
Gute Nacht miteinander. Einen schönen Abend von meiner Seite.
Ethik 22.
Aha.